persönlich.
Bei Claudia Lesser.
Sie war die erste Frau, die 2001 auf den Mount Everest gestiegen ist. Und in 484 Tagen ist sie von der Schweiz an den Südpol gewandert. Zu Fuss, und sie ist auch noch gebikt. Eine Frau mit ganz viel Format und ganz viel Leidenschaft.
Sie macht extreme Sachen und
ist wahrscheinlich ein bisschen verrückt.
Walliserin.
Dann ist sie aber etwa 40, habe ich gemeint.
Eine Extremsportlerin.
Total extrem.
Die tut Klettern.
Ah ja, hast schon gehört, ja.
Von den Berichten, Fernsehdokumentationen.
Dass sie eben eine grossartige Bergsteigerin ist, oder?
Bergführerin da und die Felswand aufklettert.
Macht 8000er und ist einfach eine...
Bergsteigerin, Extrembergsteigerin.
Ja, super. Frau?
Evelyn
Binsack, ja.
Herzlich willkommen, Chefin.
Hallo, guten Abend, Sally.
Hat es gepasst, oder? Darf man glaub, schon sagen, oder?
Ja, sehr,
alles mehr
ja.
oder weniger zutroffen, ja. als die Leute von dir gewusst haben.
Ja, sehr, ja. Freut mich, dass mich die Leute auf der Straße so kennen.
Und Bergführerin bist du seit 1991. Damals war die dritte Frau in der Schweiz, die das Diplom machen durfte. Auch sehr außergewöhnlich. Und das, obwohl du dann mit der Kindheit eigentlich gar nicht so gerne in den Bergen warst. Du warst gerne draußen, aber wirklich in den Bergen. Das war nicht das Thema in der Kindheit, oder?
Nein, also ich glaube heute, also es kommt ja so eine Phase, wo man einfach nicht gerne zu Berg geht mit den Eltern. Mhm. Das ist einfach, denke ich, das kennen viele Kinder. Und da bin ich keine Ausnahme. Aber ich war immer sehr gerne in der Natur. Und ich denke, das, was einem die Eltern auch geben in der Natur, das merkst du als Kind nicht. Du bist einfach in der Natur und du merkst eigentlich erst nach rückblickend, wie viel Eindrücke man eigentlich da aufnimmt, von Geschmäckern, von Tönen, vom Vogelzwitschern, der Wind in den Bäumen und auch vom Anlängen her, die Kälte und die Wärme und die Härte und die Weichheit von der Natur. Und das, glaube ich, das setzt sich dann schon im Hirn ab.
Also, du hast in der Kindheit schon sehr viel Zeit draußen verbracht, in dem Fall mit deinen Eltern und deiner Schwester.
Ja, da muss es eigentlich gar nichts anderes geben, ja. draußen zu gehen. Ja, wir halt einfach auch noch, das klingt jetzt blöd, ich fühle mich eigentlich noch nicht so alt, aber du bist quasi in einer Zeit aufgewachsen, wo halt Stecken und Steine und Lehm deine Spielzeuge waren zum Teil. Und nebst den anderen Spielzeug natürlich.
Wenn du zurückschaust auf deine Kindheit, aus welcher Energie raus ist die gekommen? Wenn du zurückschaust, ist das...
Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Also bis dort das Mami-Titi gsi, bin mir zu der Mutter gegangen. Das mag ich mich erinnern. Ich mag mich auch erinnern, dass wir eben viel draussen haben unternommen. Und meine Schwester, mit ihr hatte ich nicht gerade so eine Spielgefährtin, weil sie ist mehr der Büro, nein, nicht der Büro, sondern der Buchtiger gsi. Aber so hat man sich vielleicht auch ergänzt. Habe ich von ihr Sachen aufschnappen, die ich vielleicht nicht so aufgeschnappt habe. Also die Bücher, die sie gelesen hat, beispielsweise «Weisse Spinne», da hat sie sich so total drin vereifert. Ich war dann auch die «Weisse Spinne» am Eiger geklettert hat.
Ja. Okay, da gibt es dann doch wieder eine Verbindung zu
ja,
Schwester.
Sehr, ja, klar. Ja.
Du hast gesagt, ein Mami-Titi. Deine Mami hat aber etwas ganz Schönes gemacht. Sie hat ja sehr lange geprägt. Sie hat dir aber gesehen, wie sie ein Kreuz mit dem Weihwasser auf die Stirn zeigt.
Ja, das ist so ein bisschen... Etwas, das ich glaube, beide beruhigen tut. Dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, es ist eigentlich mehr ein Ritual, wo man merkt, man ist verbunden. Und mit dem Ritual sagt sie mir, ich lasse dich gehen. Und ich sage dir, ich gebe Sorge, dass ich wieder heimkomme. Es ist eigentlich weniger religiös, sondern viel mehr so die Verbundenheit.
Aber es ist ja trotzdem ein religiöser Ursprung. Ist der Glaube in der Kindheit ein Thema gewesen, in dem Fall, bei deinen Eltern und bei dir?
Ja, also ich meine, wir sind einfach so aufgewachsen, wie man im Kanton Nidwalden aufwachsen tut, katholisch. Man geht zur Kirche, hat einen Religionsunterricht und ich bin auch gerne in die Kirche gegangen. Was ich an der Kirche sehr gerne hatte, das ist der Geschmack des Weihrauchs. Und wenn man dort hineinhockt, in die Kirche rein, und man ist mal allein, dass es immer so eine Ruhe hatte dort drin. Und die Ruhe, das hat mich schon als Kind fasziniert.
Das dreht dich weiter durchs Leben, oder, die Ruhe? Also die letzten paar Jahre Altprojekte waren ja geprägt von sehr viel Ruhe. Trotzdem hatte ich aber auch immer das Gefühl, gehabt, du beschreibst das auch in deinen Büchern, es hat ja trotzdem man gesagt, die Gottbegegnungen gegeben in diesen Projekten.
Ja, also ich suche jetzt sicher nicht in Gott etwas, wo wo mir das Leben abnimmt, mhm, oder wo mir Probleme abnimmt, sondern Gott erlebe ich einfach auch ein bisschen in der Natur drin. Und jetzt mit diesen Projekten, die ich mache, sei das eine Besteigung von Mount Everest oder sei das der Gang zum Südpol, das sind so viele Faktoren, die unsicher sind. Und das ist natürlich auch so eine Unsicherheit in dir drin, die du jeden Tag mit dir rumdrehst. Und manchmal tut es mir einfach gut, wenn ich irgendwo wirklich die Verantwortung kann abgeben. Du gibst sie zwar nicht ab, aber du kannst sie so ein bisschen geistig abgeben und auch ein bisschen auf das Glück hoffen. Du rechnest zwar nicht mit dem Glück, aber du hoffst doch auch ein bisschen mit dem Glück, dass es gut geht. Und dort ist der Glaube, der mir ist, anerzogen wurde, den ich aber auch gerne bekommen habe, den ich weiterentwickelt habe, mit einem Erlebnis zusammen und Philosophien, verschiedene, gibt mir das schon noch so rechten Support für meine Projekte. Doch.
Mhm. Du sagst, es weiterentwickelt. Was heisst denn das?
Ja, wenn du jetzt das gerade so spontan fragst, ist das ein Moment gsi, wo ich 20 war. Und das war 1987, mhm, im Tessin unten. Und ich bin dort, habe ich Sturmholz geholfen rausfliegen. Damals noch nicht als Pilotin, sondern im Wald. Und das sind all die umknackten Bäume und so. Ja gut, wir hatten dort einen riesengroßen Holzschlag gehabt und ich habe mich dann am Mittag entschlossen, nicht wie sonst, also ausgerechnet an diesem Mittag nicht mit den anderen ins Restaurant zu Mittagessen, weil ich war ein bisschen hässig an diesem Tag. Der Pilot ist recht aggressiv geflogen und ich war ein bisschen hässig an diesem Tag und wollte für mich sein am Mittag. Und an dem Rückflug von dem Mittagessen stürzte der Heli ab und ich war in dem Heli innen unter normalen Umständen. Und ein Arbeitskollege ist dort ums Leben gekommen. Und ich war so eine 20-jährige junge Frau gewesen. Und ich habe das gewusst, wenn ich in dem Heli innen wäre, hätte ich nie mehr den Sport treiben können. Also mindestens nie mehr den Sport treiben können, den ich so liebe. Und das hat das Erste, was ich gemacht habe, beim Abzukommen von dem Platz ins Dorf in Gironico, das ist in die Kirche gegangen, und einfach dort Danke sagen, dass ich aus irgendeinem Grund die Entscheidung gefällt habe, dort in diesem Flug nicht dabei zu sein. Und das hat so einen Markstein gelegt in meinem Leben, dass es doch etwas gibt, das einem vielleicht schützen tut oder dass man die richtigen Entscheidungen macht oder am richtigen Ort ist, am richtigen Zeitpunkt oder vielleicht auch das Gegenteil, dass wenn man irgendwie dem Gefühl nicht nachgibt, dass man auch am falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein.
Mhm. Hat dir noch ein paar Mal eine Rolle gespielt in deinem Leben, oder? In den letzten paar Jahren, schlussendlich, oder? Dass du das Gefühl hast, in dem Moment zu wissen, was du machen musst. Und sonst wäre es vielleicht eben sehr lebensgefährdend gewesen.
Gut, ich habe natürlich für das auch gezahlt. Also beispielsweise, ich habe immer auch ein bisschen Umfeld gemacht. Aber vor dem Unfall, bevor dass man irgendwie ein Kreuzband reisst oder Ellbogen ausrenkt oder vom anderen Unfall wollte ich gar nicht reden, was mir meinen Kopf ziemlich zerschlagen hat. Aber vorab kommt eigentlich immer ein komisches Gefühl.
Das manifestiert sich wirklich im Körper dann auch?
Ich würde es jetzt so vielleicht nicht sagen, aber ich spüre es so ein bisschen an einem Widerwillen. Also an dem Tag, wo ein Sturz ist passiert, weil mich eine sichernde Frau hat lassen beim Abseilen, habe ich am Vortag in einer Kollegin angerufen und gesagt, ob sie nicht den Auftrag für mich übernehmen kann. Also da ist, ich will nicht von Vorahnung reden, das ist Hokuspokus, aber trotzdem hatte ich einen Widerwillen, den Anlass zu gehen, als ich engagiert wurde. Und dann ist der Unfall passiert, dass ich einfach bei einem Kletter-Event getatscht wurde. Also anstatt abgeseilt worden, bin ich getatscht worden. Und also sie hat einfach Kontrolle über das Seil verloren und ich bin runtergekippt. Mhm. Und ja, das... zum Glück ist noch nichts Größeres passiert. Ich habe mich wieder gut rehabilitiert, bin wieder fit und so weiter. Und von dem her ist das auch emotional auf einer Schiene, die weg ist. Aber das ist schon das, was du sagst. Nicht, dass es manifestiert, aber irgendwo hat man doch ein bisschen ein Feingefühl entwickelt, einen gewissen Instinkt entwickelt. Und manchmal hat man auch nicht die Wahl, einfach zu sagen, nein, ich gehe jetzt nicht, Punkt. Man weiss es ja schlussendlich nicht, was wäre rausgekommen.
Mhm, absolut, aber gut, du hast jetzt den Erfahrungswert zu spüren, oder? Dass es wahrscheinlich etwas sein könnte mit dem, was du schon erlebt hast in der Vergangenheit.
Ja, ich denke es schon. Also ich glaube, einen sehr guten Instinkt können entwickeln für
in der Regel ist ja das, Situationen.
Oder? Ja, in der Natur raus, dass du eigentlich gut unterwegs bist und auf das Mal merkst, irgendwie, sagen wir, bist auf einer Skitour und hast Gäste hinten dran und fährst einen Hang ab und auf das Mal stoppst. Und dann denkst du, hier ist nicht safe. Aber es ist ja niemand, der das sagt. Du weißt zwar, es ist vielleicht Stufe 2-mässig oder Stufe 3 erheblich. Es ist ein Hang, wo 30 Grad ist, ist befahrbar, ist nichts Extras. Und trotzdem macht es bei dir irgendwie ein bisschen so. Und das hat mich vor allem zu Bergführen auch gelernt, eben auf diese Sachen Acht zu nehmen. Und als Bergführer hast du ja dann auch Möglichkeiten zu reagieren. Also beispielsweise, du musst ja nicht einfach in den Hang hineinfahren wie ein Idiot, sondern du kannst ja einfach mal ein bisschen auf der Seite rein und mal Skispitze rein tun oder mal schauen,
was das Ding so macht, hat. Oder nicht.
Genau. Und du kannst ja mit dem Spielen ist das falsche Wort, aber du kannst es ein bisschen ausprobieren und du kannst die Gefahren aber auch dich herantasten. Und wenn du noch merkst, nein, es ist safe, dann kann man die Gefahr durchgehen und relativ sicher durchgehen. Und wenn sich dann herausstellt, dein Gefühl verändert sich nicht, es kommt kein Okay in dir rein, dann machst du einfach einen anderen Weg. Man hat immer Optionen.
Bevor wir jetzt über deine ganz vielen spannenden Projekte reden, nimmt mich doch noch etwas unter. Du hast schon ein paar Mal gesagt, dass gerade wenn man die Sachen macht, oder man hat so oft die Gefahr gespürt, die du jetzt erzählt hast, hat man den Tod irgendwo doch auch immer im Rucksack mit dabei. Ist ein ständiger Begleiter, irgendwo die zu wissen, dass das, was man tut, und das ist ja bei dir immer in der Extreme auch in deinem Projekt 2001 auf Mount Everest, die 484 Tage auf deinem Alleingang an den Südpol, dann auch wieder 2010, den 8000er, den du bestiegen hast und dann dramatische körperliche Erfahrung gemacht hast. Irgendwo ist das immer mit dabei und trotzdem will man das machen. Das ist noch speziell. Also, weißt du, was ich meine? Das,
ja,
ist,
ja.
Das Bewusstsein zu haben und zu wissen, ich bin immer irgendwo auch ein bisschen am Abgrund. Und es trotzdem herauszufordern. Woher kommt das?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann es ganz pragmatisch angehen. Also, ich habe eine Leidenschaft, das ist Bergsteigen. Und der Berg als solches ist ja nicht gefährlich. Es ist erst gefährlich, wenn ich an den Berg gehe. Und nachher kommt deine Fähigkeit dazu. Also du hast entweder eine kleinere Fähigkeit oder trainierst die Fähigkeit immer zu einer grösseren Fähigkeit. Und nachher kommt ja auch das Spiel dazu, dass du mit deinem Körper, mit deinen Fähigkeiten, die du trainiert hast und das Ziel, das du vor Augen hast, dass das zusammenspielen und kann harmonieren kann und dass man das, den Traum, die Leidenschaft oder den Traum, das Ziel kann umsetzen. Und jetzt kommt Gefahr dazu. Und es geht eigentlich nicht darum, in die Gefahrenzone hineinzugehen, sondern beim Bergsteigen geht es viel, viel mehr darum, die Gefahrenzone können umgehen oder ausschalten sogar. Also ausschalten, ganz ausschalten können sie nie. Mhm. Und von dem her, ja, weiss man eigentlich, wenn man am Berg abstürzt, kann der Tod das Resultat sein von einem Fehlentscheid. Aber das ist eigentlich nicht das Kriterium. Also ein Bergsteiger geht nicht zu Berg, weil er dort jetzt tot stürzen, sondern ein Bergsteiger...
Absolut, so, ja. Aber du drehst es ja wie mit, oder? Ganz,
ja, man dreht es sicher gewissermaßen.
Man redet ja, viele reden auch immer gerne ein bisschen von einer Todessehnsucht, die irgendwo mitschwingt.
Ist möglich, dass das bei Bergsteiger mitschwingen tut, aber ich würde das für mich nicht sagen. Nein, also ich habe absolut keine Todessehnsucht.
Ich glaube, ja. Aber es ist natürlich, du bist viel mehr konfrontiert mit dem Thema, als jemand, der im Büro sitzt und seinen 8-to-5-Job macht.
Weißt du jetzt was? Ich glaube nicht einmal, dass man mehr konfrontiert wird, sondern man ist sich mehr bewusst.
Ja.
Weil, das glaube ich nicht unbedingt. Weil, das macht auch gar keinen Sinn, weil wenn du in einer Gefahrenzone bist, bist ja du so alert, man ist ja so wach, dass eigentlich in der Regel nichts passiert. Und wenn ich jetzt mich jetzt rausnehme und vielleicht manchmal so ein bisschen meinen Bürojob rein tue und dann noch hier geschwind das Telefon und da noch schnell und hier noch etwas im Computer Bestätigung schreiben oder irgendwo Sponsor anfragen.
Du bist nie so im Moment und so bewusst.
Ja, nachher gehst du noch, nein, jetzt hätte ich ja schon dort sein, jetzt habe ich noch gemacht, gehst du geschwind ins Auto rein, boom. Ja. Ich glaube, dort sind viel, viel mehr Gefahren, weder wenn du wirklich an einer Sache bist, voll konzentriert und der Gefahr bewusst bist. Mhm.
Was zeichnet denn Evelyn Binsack aus, dass sie eine ist, die ein bisschen extremer ist wie andere? Was würdest du sagen? Was zeichnet dein Charakter aus?
Dass ich extremer bin wie andere, das nehme ich ja so nicht wahr. Mhm. Ich mache einfach die Sache, die mir Freude macht. Und das wird von außen wahrgenommen, weil man vielleicht einfach den Vergleich hat. die anderen machen das und das ist normal, weil das so viel machen. Und das ist weniger normal oder sogar extrem, weil das in der Gesellschaft nicht so üblich ist, dass man das macht. Aber für mich selber ist ja mein Leben völlig normal. Also ich habe ganz eine andere Zugang.
Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung.
Ja, ein bisschen auseinandergeht. Die Wahrnehmung, nein, ich denke, ich nehme mich gar nicht so als extrem wahr. Und was macht das aus? Was zeichnet es aus? Ich glaube, wirklich ziehen für eine Leidenschaft, dann die Fragen, die man im Kopf hat. Fragen, wie sieht das aus? Was erlebe ich da? Was kann ich auch mehr über mich persönlich erfahren? Welche Menschen sind da rum? Was sind das für Kulturen? Fühle ich mich dort wohl, weniger wohl? Oder was ist die Zielsetzung? Also was muss ich alles tun, wo bei mir jetzt noch fehlt, an Wissen, an Training, an körperlicher Fitness eher weniger, weil ich trainiere jeden Tag, aber was kann fehlen, beispielsweise an Finanzen, was muss ich noch alles machen, um das Ziel zu erreichen? Und von dem Moment, wo sich einfach eine Idee manifestiert im Kopf bis zum Zielort, ich glaube, das ist das, was mich ausmacht, weil ich dort nicht mehr loslassen.
Du beißest dich sprichwörtlich fest. Ob das
die Idee fest, genau.
Ob das die Leute auch so sehen, das werden wir jetzt hören. Wir sind auf die Chance gegangen und haben ganz spontan gefragt, was fällt Ihnen zu der Evelyn Binsacki?
Ja, das finde ich eine gute Frau. Ich finde es ganz toll.
Es ist halt eine sportliche, eine
spannende Person, ja.
Was sie gemacht hat und die Vorträge, die sie gibt, das finde ich schon noch überzeugend.
Sympathische Frau.
Super, fast ein bisschen extrem.
Der Kick braucht es einfach.
Ich finde es super für jemanden, der das gerne macht. Das wäre aber auch nicht mein Ding.
Alles, was wirklich so Überforderungen und Überwindungen braucht, finde ich bewundernswerte Leute natürlich. Ja.
Sie geht einfach an Grenzen, oder? Was sie macht. Oder?
Sie hat nicht so gewöhnlich sein.
Ich finde es super für eine Frau, aber für sie ist es ideal. Ich könnte es nicht.
Die Willenskraft, die sie hat und die Ausdauer.
Das ist bewundernswert.
Ich finde es manchmal fast ein bisschen zu extrem. Also, es ist wahnsinnig, was sie sich abverlangt.
Könnte sie langsam vernünftiger werden?
Merci. Guter Tipp. Du könntest nicht langsam vernünftiger werden.
Naja, ich weiß nicht, was vernünftig genau meint. Heißt das, in Beiz hocken am Nachmittag um 5 Uhr und ein Bierli trinken zum Beispiel? Nein,
obwohl die Freunde, die dir ja sagen, du hättest ein bisschen geruhiget. Ist das so?
Ja. Also. Geruhigt, im Geist natürlich nicht, aber ich kenne so eine Energie in mir innen. Ich bin ein unglaublicher Morgenmensch. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, ding, du machst die Augen auf am Morgen, 5 Minuten später weißt du genau, ah, heute ist ein genialer Tag und dann zieht es einem einfach nach Hause. Mhm. Der Pulverschnee liegt jetzt im Winter oder im Sommer, sind schon die Gipfel so ganz leicht hell und ich sehe mich als Bild schon irgendwo in dieser Natur mich bewegen. Und einerseits ist das gut als Bergführer, wenn du am Morgen um 2 oder um 4 Uhr aufstehen musst und musst bereit sein, dann ist man wach. Und der Nachteil ist halt ein bisschen, dass die Energie natürlich genau so weiterleben tut, wenn du jetzt neben deinem Partner aufwachen tust am Morgen und schon das Reissen hast, für nach Hause zu gehen und der Körper eigentlich schon gewohnt ist, jetzt wieder auf Leistung zu gehen. Und von dem her denke ich, heute kann ich mit dem besser umgehen. Ich kann heute jetzt auch einmal am Morgen, sagen wir bis um 7:30 schlafen, wenn ich am Abend spät ins Bett gehe. Und sonst klingt das auch schlecht. Aber ich kann vielleicht einmal ein gemütliches Frühstück nehmen und ein bisschen sein. Und dann sage ich, ja gut, ich kann ja auch noch um 11 Uhr etwas machen, wenn es jetzt gerade so muss sein. Aber eigentlich bin ich schon gerne in den Morgenstunden wach. Und
das ist eher ungemütlich für einen Partner, der das hinterliegt, oder? Wenn ich jetzt
sage. Ja, aber eben, das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ja, das schon. Ja.
Ist wahrscheinlich eh noch schwierig für ein Umfeld, oder? Mit einer Person, mit dir, die sehr oft weg ist und sehr oft auch das Bedürfnis hat, eben rauszugehen, einen Leidenweg zu suchen, auf vielen Projekten gerade immer wieder bist.
Ja, es ist noch lustig. Ich denke, man sucht sich ja so Menschen, wo sich vielleicht ähnlich bewegt. Und ich denke, viele meiner Freundinnen und Kollegen die bewegen sich wirklich ähnlich ins Leben oder im Leben. Die haben vielleicht einen Bergführerjob oder die haben einen Job, wo sie viel Freizeit haben und danach etwas unternehmen können. Oder sie sind vielleicht sogar recht stark in der Struktur drin, aber in ihrer Freizeit sind sie noch die Reisen aus Menschen. Also, und das wird sehr gut verstanden. Und ich denke, das ist ja das Wichtige. Wenn jemand vielleicht so einen 0815-Job hat, ist das schwieriger zu verstehen, dass man den Tag eigentlich sehr in Freiheit gestalten kann und auch das Leben sehr in Freiheit gestalten kann.
Bist du das eigentlich im Privatleben? Also als Mann hat man da Raum und Platz?
Ja, das müsstest du fast Männer fragen. Also ich denke, ich habe Beziehungen gehabt, wo das wirklich Platz hatte, wo auch der Mann sich extrem wohl gefühlt hat bei mir, wo auch meine Hirngespinste ein bisschen mittragen. Aber ich glaube, es braucht schon jemanden, wo das in sich innen abrufen kann. Wo in sich innen abrufen kann, was das heisst, wenn man eine Leidenschaft hat, was das heisst, wenn man ein Ziel verwirklichen will, das vielleicht so noch nicht umgesetzt wurde. Wo das heisst, wenn man ein unkonventionelles Leben hat. Und wenn ein Mann feig ist, das mitzutragen, dann ist das ein Teilen. Und das ist aber ein Teilen auf Augenhöhe. Und wenn halt der Mann das nicht verträgt, dass die Frau nicht... Das schwache
Geschlecht ist.
Merci, ja, um das zu sagen. Dann geht das eher nicht. Ja. Dann ist das unmöglich.
Es ist ja spannend, du hast selber gesagt, das dramatischste Erlebnis sei einfach das Private gewesen, mal ursprünglich, das 2012-Erlebnis mit deinem Ex-Partner, der dich jetzt aber auch wieder begleitet hat. Er hat dich 2012 verlassen, an deinem Geburtstag. Kann man das irgendwie vergleichen mit dem, was du im Sport erleben tust? Du sagst, dass es ist dann trotzdem ganz normal eine andere Dimension und tut auf eine ganz andere Art wie?
Ja, ich denke es schon, weil also beim Sport oder bei den geografischen Zielen dann, meistens kannst du direkt sagen, was ist falsch gelaufen.
Das kannst du nicht im Privaten jetzt zu dieser Beziehung,
die ja sehr in dieser Beziehung eben nicht, weil ich habe immer so das Feedback bekommen, es ist alles gut und super und Support. Und ich habe eine extrem schöne Beziehung gelebt. Und habe dann aber wegen der Ausbildung in Amerika das Umfeld verlassen. Und bin eigentlich davon ausgegangen, weil ich das einfach so habe erlebt von vorherigen Freundschaften, also jetzt nicht einmal Beziehungen, sondern auch Freundschaften mit Frauen, mit Männern, die gewohnt sind, das mitzugeben. Und ich habe es unterschätzt. Mein Ex-Partner ist aus einem sehr behüteten Umfeld rausgekommen mit Familie und hätte das aber verlassen und hätte etwas Neues erleben. Und ich komme so eine Person her wie mich, die so gewohnt ist, sich einfach frei zu bewegen. Und ich glaube, das hat ihm ein kleiner Schock versetzt. Und der Trennungsbruch, der ist passiert, A, den ich nicht erwartet habe, und B, wo ich wirklich in einer schwierigen Lebenslage schon war. Also ich hatte die Frage von der Willenskraft in mir drin, ich hatte das Erlebnis vom Gaschenbrum in mir drin, ich hatte ein neues Projekt im Kopf, bin aber für das neue Projekt habe ich alles verlassen, was mir lieb und wert ist, also das Zuhause, meine Freunde, die Berge, und gehe auf das Los Angeles, auf das Hollywood und gehe dort die Filmschule machen. Und ich hatte wahnsinnig Mühe. Ich hatte das Ziel vor Augen, aber ich hatte wahnsinnig Mühe, mich durch die Ausbildung durchzumulen, dass ich weiss, wie ich filmen muss, wie ich das und das machen muss. Und dort hatte ich die Beziehung so bitter gebraucht. Und nach und nach das. Oder? Das ist so richtig der letzte also einfach nur der Boden, den du unter den Füßen hast, ist davor genommen worden. Und deswegen hat mich das so wahnsinnig mögen. Ja. Ja.
Das ist wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten, was man erleben kann, wenn man weiss, es hat noch eine andere Frau gegeben in mir, oder? Das ist ja...
Ich denke, viel schlimmer ist, wenn du Mutter bist und dein Kind verlierst. Also ich glaube, der Schmerz, der kann nichts übertreffen. Also von dem her, denke ich, hat jeder ein bisschen sein eigenes Schicksal. Und jeder muss ja auch irgendwie überkommen, aber durch die Schicksale auch Lernprozesse aufgesetzt über. Und ich denke, letztendlich können wir da auch daraus herauswachsen.
Sage ich danke vielmals, schön bist du da gewesen.
Und ich sage danke vielmals, ja, merci vielmals.
Schön alles Gute für das nächste Projekt, das gibt ja schon wieder eins, wir werden sicher davon hören.
Absolut, ja, danke schön.
Danke auch und bis nächste Woche. Was schreibst du jetzt da drauf? Darfst du da etwas draufzeichnen?
Was soll ich da machen?
Oh nein, dann kannst du vielleicht noch irgendwie liebe Grüße oder so.
Ah ja, das mache ich gerne. Ja.